Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Roth am Mikrofon. Ihnen einen schönen guten Morgen. Mutmaßliche russische Söldner sind in Belarus unterwegs und werden festgenommen, alles kurz vor den Präsidentschaftswahlen. Ein Fall, der viele Fragen aufwirft, und wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten darüber. Viele Menschen haben während der Corona-Pandemie die Städte verlassen und sind aufs Land geflohen, um sich nicht zu infizieren. In Rumänien steckt noch mehr dahinter, nämlich die Sorge, mit dem Gesundheitssystem in Kontakt zu kommen. Und am Ende der Sendung blicken wir nach Belgien. Dort kämpfen viele Menschen dafür, dass sich das Land seiner kolonialen Vergangenheit stellt. Wenn am Sonntag in Belarus ein neuer Präsident gewählt wird, steht inzwischen zum sechsten Mal schon Alexander Lukaschenka auf dem Wahlzettel. Lukaschenka regiert das Land seit 1994 und bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Aber in den letzten Tagen und Wochen ist ziemlich deutlich geworden, dass diese Abstimmung anders verläuft als sonst, zumindest im Vorfeld. In Belarus ist nämlich eine größere Oppositionsbewegung entstanden, um die Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja. Und hinzu kommt, dass die belarussischen Behörden vor gut einer Woche 33 mutmaßliche russische Söldner festgenommen haben. Die sollen zur Gruppe Wagner gehören, der wiederum enge Verbindungen zur russischen Führung nachgesagt werden. Diese Festnahmen sind mittlerweile zu einem Wahlkampfthema geworden. Lukaschenka wirft den Männern vor, Belarus destabilisieren zu wollen, Massenunruhen geplant zu haben, und er warnt vor einer Revolution. Dabei sind die Hintergründe immer noch weitestgehend unklar. Mit unserem Korrespondenten Tilko Gries, der über Russland und Belarus berichtet, kann ich jetzt über den Fall sprechen. Herr Gries, was wissen wir eigentlich? Welche Fakten liegen denn bis heute auf dem Tisch?
Es sind gar nicht so viele Fakten, die bekannt sind und auf dem Tisch liegen. Also wir haben es zu tun mit 33 Festgenommenen, 33 Männern. Die sollen die russische und zum Teil auch die ukrainische Staatsbürgerschaft haben. Sie wurden festgenommen vor gut einer Woche in einem Sanatorium bei Minsk. Sie befinden sich jetzt in Untersuchungshaft und ihnen wird die Vorbereitung von Terroranschlägen vorgeworfen. Ab da beginnen die Behauptungen. Sie haben es gesagt, es seien Mitglieder der Wagner-Gruppe, also Söldner. Zum Beleg werden vorgeführt Aufnäher, die darauf hinweisen sollen, Dokumente in arabischer Sprache und auch Aussagen dieser Männer selber. Die Aussagen sind von außen nicht zu überprüfen. Die Dokumente in arabischer Sprache verweisen darauf, dass die Wagner-Söldner ja auch in arabischen Ländern tätig sein sollen. Russland wiederum behauptet, die 33 seien lediglich Zivilisten.
Warum sind die Männer überhaupt nach Belarus gereist? Ist da schon etwas mehr klar?
Die weißrussische, die belarussische Position ist, dass diese 33 auf das Kommando aus Russland warteten, also zunächst im Land bleiben sollten und das Kommando abwarten sollten, aus Moskau kommend, um Unruhen zu beginnen, um Unruhe zu stiften, entweder vor der Wahl oder während der Wahl oder nach der Wahl, das ist nicht bekannt. Russland behauptet, die 33 Männer seien lediglich zum Zwischenstopp gewesen in Minsk und wollten weiterreisen, unter anderem nach Istanbul. Kann man die Frage stellen, warum aus Russland über Minsk nach Istanbul? Das ist nicht der direkteste Weg. Das soll zu tun haben mit dem Flughafen in Minsk, der infolge der sehr liberalen Corona-Politik von Staatspräsident Alexander Lukaschenko noch sehr geöffnet ist und weiterhin viele Linien unterhält in verschiedene Länder. Unter anderem eben auch in die Türkei.
Es gibt also zwei verschiedene Meinungen, was da jetzt passiert ist. Beeinträchtigt diese Festnahme denn das Verhältnis zwischen Russland und Belarus, was ja auch schon mal recht eng war?
In der Tat, es ist sehr eng. Beide pflegen einen sehr engen Austausch. Sie sind in einem Unionsstaat verbunden, haben eine normalerweise offene grüne Grenze, die jetzt wegen Corona nicht mehr ganz so offen ist. Und es gibt immer wieder Gespräche auch über eine weitere Vertiefung, vielleicht eine gemeinsame Währung, gemeinsame politische Institutionen. Aber es ist auch eine sehr, sehr ungleiche Partnerschaft. Ein 9,5-Millionen-Land gegen 144 Millionen, sozusagen das große Russland, das kleine Belarus. Wir haben es aber in den vergangenen Wochen auch mit einer Reihe von Attacken, Verbalattacken und Affronts zu tun gehabt, aus Richtung Minsk in Richtung Moskau. Da ist die Filiale der Belgazprom Bank, das ist eine Tochter des russischen Gazprom-Konzerns, durchsucht und beschlagnahmt worden. Jetzt dieser Affront über die Wagner-Söldner zum Beispiel, das ist schon eine Verschlechterung. Ob das von Dauer sein wird, das glaube ich fast nicht, denn in Russland sind die Reaktionen sehr, sehr zurückhaltend, zumindest bislang gewesen.
Jetzt ist die Wahl bald am Sonntag und die Situation wird vielleicht dadurch noch komplizierter, dass sich auch die Ukraine eingemischt hat, die einen Auslieferungsantrag für einige der Männer gestellt hat mit dem Vorwurf, dass sie in der Ostukraine gekämpft haben. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie wird das jetzt alles weitergehen?
Ich denke, im Verhältnis zur Ukraine sind die allermeisten Fragen sehr gut lösbar. Das Verhältnis beider Länder und auch der Präsidenten ist pragmatisch und gut. Von Moskau aus gesehen wird es darauf ankommen, wie Alexander Lukaschenko die Wahl gewinnt. Dass er sie gewinnt, auch durch mutmaßliche Manipulationen am Sonntag, steht eigentlich außer Frage. Womöglich gibt es Proteste durch die erstarkte Opposition. Womöglich werden sie dann niedergeschlagen. Das müssen wir sehen. Aber in welcher politischen Verfassung befindet sich ein Staatspräsident, der sich nur so an der Macht halten kann? Wie stark ist er, wie schwach ist er? Das wird wichtig sein im Verhältnis zu Russland. Das wird im Kreml sehr, sehr genau beobachtet. Denn abgesagt sind die weiteren Integrationsschritte nicht, die darauf hinauslaufen könnten, dass Russlands Einfluss, der ökonomisch sehr, sehr stark ist, ohnehin schon auch politisch auf das kleinere Belarus noch sehr viel weiter wachsen könnte.
Einschätzungen und Informationen waren das von Tilko Gries zur Festnahme mutmaßlicher russischer Söldner in Belarus einige Tage vor der Wahl. Vielen Dank. Wie in so vielen europäischen Ländern gehen auch in Rumänien die Corona-Zahlen wieder nach oben. Allein in den letzten 2 Wochen haben sich etwa 16.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist 1/3 aller Fälle bisher und jeden Tag kommen neue hinzu. Das Bukarester Gesundheitsministerium vermutet, dass die gelockerten Ausgangsbeschränkungen zu den hohen Zahlen beitragen. Und wegen eines politischen Streits gab es sogar zeitweise keine Quarantäneregelungen. Hinzu kommt noch, dass das rumänische Gesundheitssystem als eines der schwächsten in Europa gilt. Viele Menschen setzen deswegen auf eigene Schutzmaßnahmen. Wie die aussehen und wie dramatisch die Situation in den Krankenhäusern des Landes ist, berichtet Annette Müller.
Die täglichen Neuinfektionen, zuletzt oft mehr als 1000, bereiten Raducincu große Sorgen. Denn statistisch gesehen landen damit täglich rund 50 neue Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen des Landes. Fälle, für die es oft nicht einmal genügend Personal gibt, erzählt Zinko. Er arbeitet als Intensivmediziner im Bukarester Notfallkrankenhaus Floreasca. Die staatlichen Krankenhäuser in Rumänien hatten schon vor der Coronavirus-Krise einfach zu wenig Personal auf den Intensivstationen. Diesen Mangel spüren wir jetzt noch viel deutlicher, weil Corona-Patienten dazukommen, die in einem lebensbedrohlichen Zustand sind. Tausende Ärzte und Krankenschwestern haben in der Vergangenheit dem maroden und unterfinanzierten Gesundheitssystem den Rücken gekehrt und sind nach Westeuropa ausgewandert. Zuletzt ließ die nationalliberale Regierung in Bukarest hunderte Beatmungsgeräte kaufen. Auch wurde die Zahl der Intensivbetten erhöht, um die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie nicht völlig kollabieren zu lassen. Intensivmediziner Raducincu ist dennoch pessimistisch. Wir bauen vor den Krankenhäusern vergeblich mobile Intensivstationen auf, denn es gibt kein medizinisches Personal dafür. Dieses Defizit lässt sich nicht in wenigen Wochen korrigieren. Wir laufen Gefahr, in Rumänien ein ähnliches Szenario wie in Italien zu erleben. Deshalb treten die, die es sich leisten können, die Flucht nach vorn an, so wie die Mihaiescus. Die junge Familie aus der Millionenstadt Bukarest ist in das siebenbürgische Dorf Schomatin gezogen. Der 37-jährige Vlad gräbt auf dem Kartoffelacker. Seine Frau Maria stillt im Schatten der Scheune ihren Sohn. Als er Ende Februar auf die Welt kam, begann in Rumänien die Corona-Krise. Damals waren alle Menschen völlig verängstigt wegen dieses neuartigen Virus. Mir ging es nicht anders und ich dachte, ich muss vor allem mein Kind in Sicherheit bringen. In Chomatin lässt sich der Mindestabstand gut einhalten, bei 200 Einwohnern im Dorf. Statt Großstadt-Anonymität herrscht soziale Kontrolle. Man weiß, wer gerade in Westeuropa jobbt oder aus einem Corona-Hotspot nach Hause kommt. Vlad Mirjesko hält das in Zeiten einer Pandemie für einen Vorteil. Im März hatten wir hier einen Rückkehrer aus Italien. Es gab einen Skandal, denn er hätte ja das Coronavirus mitbringen können. Das Dorf hat umgehend die Polizei gerufen, damit er sich in Quarantäne begibt. Hier beschützt man sich gegenseitig, während in der Stadt doch jeder für sich allein kämpft. Eine Auszeit von der Großstadt, wie die Mirjeskus sie nehmen, kann sich nicht jeder genehmigen. Journalistin Maria hat gerade bezahlten Mutterschaftsurlaub. Ihr Mann Vlad erhält ein Doktorandenstipendium. Der nächste Arzt, das nächste Krankenhaus sind rund 60 Kilometer entfernt. Das stört die Mihajeskus nicht. Sie sind aus der Großstadt geflüchtet, weil sie mit dem staatlichen Gesundheitssystem möglichst nicht in Berührung kommen wollen. Ich habe Freunde, die Medizin studiert und in staatlichen Krankenhäusern gearbeitet haben. Sie haben mir alle bestätigt, wie es dort läuft. Es gibt Korruption und wenig moderne Geräte. Genau deshalb gibt es in Rumänien eine eiserne Regel: Hüte dich, solange du kannst, vor dem Krankenhaus. Chomatin scheint damit eine gute Schutzzone zu sein, zumindest für die Mihajeskus. Der Mehrheit bleibt dagegen im Umgang mit dem Coronavirus nur Abstand halten in der Großstadt. Intensivmediziner Raducinku sagt, ihm und seinen Kollegen auf den Intensivstationen wäre damit schon eine Menge geholfen.
Der Kampf gegen Corona in Rumänien, ein Bericht war das von Annette Müller. Das Jahr 1960 wird auch immer wieder das afrikanische Jahr genannt. Damals wurden viele der Kolonien auf dem Kontinent unabhängig und neue Staaten entstanden. Das gilt auch für die Demokratische Republik Kongo, die vor fast genau 60 Jahren ihre Unabhängigkeit erklärte von Belgien. Damit ging eine lange Zeit von brutaler Unterdrückung, Gewalt und Ausbeutung zu Ende. Und für die steht vor allem ein Mann, der belgische König Leopold II. Diese Vergangenheit belastet aber auch bis heute das Verhältnis zwischen den Ländern und sie führt in Belgien selbst zu intensiven Debatten über Aufarbeitung und Wiedergutmachung. Alexander Göbel hat Menschen getroffen, die dafür kämpfen, dass sich Belgien seiner Vergangenheit stellt.
Am Square Lumumba, mitten in Brüssel, feiert die kongolesische Diaspora die Freiheit. 60 Jahre ist es her, dass der Kongo, das zentralafrikanische Riesenland von der Größe Westeuropas, vom kleinen belgischen Königreich in die Unabhängigkeit entlassen wurde. So lautete damals der allgemeine Sprachgebrauch der Kolonialherren. Immer wieder habt ihr den Kongo in die Knie gezwungen, singt die Menge. Viele Menschen recken die rechte Faust in den Brüsseler Himmel. Dieser Kongo wird immer wieder auferstehen. Natürlich reden alle über den Brief, den der belgische König Philipp an den kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi geschrieben hat, zum Jubiläum der Unabhängigkeit. Schließlich spricht der Monarch darin zum ersten Mal über die koloniale Verantwortung Belgiens im zentralen Afrika und bedauert die belgischen Gräueltaten der Kolonialzeit und die Wunden der Vergangenheit zutiefst. Solche Zeilen machen Eindruck auf die große afrikanischstämmige Gemeinde in Belgien. Doch Bienvenu Mbambalé will sich mit warmen Worten nicht abfinden. Mit seiner Tarnhose, der schwarzen Bomberjacke, den Kampfstiefeln, dem schwarzen Barett und der Sonnenbrille sieht Bienvenu aus wie ein Mitglied der US-amerikanischen Black Panther-Bewegung.
Ich kann dir etwas antun und dann sage ich, tut mir leid, aber du bist trotzdem verletzt. So ist das auch bei uns Kongolesen. Wir sind verletzt. In jeder Hinsicht sind da Narben und sie sind überall. Belgien macht es sich zu leicht. Die Hände sind nun mal abgehackt.
Dafür verantwortlich ist Belgiens ehemaliger König Leopold II. Keine 100 Meter vom unscheinbaren Lumumba-Platz entfernt, direkt vor dem belgischen Königspalast, sitzt er noch hoch zu Ross, in Bronze gegossen. Der 14-jährige Noah blickt wie gebannt auf diese riesige Statue. Derzeit ist sie immer wieder mit roter Farbe beschmiert, manchmal mit Bannern behängt, auf denen Mörder steht. Der Staatslenker war selbst nie im Kongo. Aber ab Ende des 19. Jahrhunderts ließ er den sogenannten Kongo-Freistaat in seinem Privatbesitz ausbeuten und mit unvorstellbarer Gewalt überziehen, um seine Untertanen zur Lieferung von immer mehr Kautschuk und Elfenbein zu zwingen.
Dieser Mann hat 10 Millionen Menschen umgebracht. Er hat ihnen die Hände abhacken lassen. Babys wurden die Arme abgerissen. Er hat Dörfer zerstört, das Leben der Menschen, nur um sich selbst zu bereichern. Dafür darf er nicht auf einen Sockel gestellt und geehrt werden.
Noah ist in Belgien geboren, als Sohn kongolesischer Eltern. Der Tod von George Floyd, die Bewegung Black Lives Matter in den USA, all das hat ihn inspiriert, über Belgiens Kolonialzeit nachzulesen. Noah hat eine Petition gestartet und fordert, die Reiterstatue muss weg. Und auch die vielen weiteren Denkmäler und Straßenschilder, die in ganz Belgien Leopold II. Und anderen kolonialen Profiteuren gewidmet sind. Für Gia Abrassar, die belgisch-kongolesische Leiterin des Kulturzentrums Café Congo in Anderlecht, sind diese Statuen Marmor und Bronze gewordene Symbole für das große blutige Trauma. Eine Erinnerung daran, dass Belgien dafür bezahlen muss.
C'est pour vous montrer les ramifications que les sociétés et les familles qui se sont enrichies pendant le Congo belge.
So viele Menschen haben sich über Jahrzehnte am Kongo bereichert und da kann es um nichts anderes gehen als um finanzielle Entschädigung. Belgien muss für all die Verbrechen zur Kasse gebeten werden, früher oder später.
Die vom belgischen Parlament Mitte Juli beschlossene Wahrheits- und Versöhnungskommission sei ein gutes Signal, findet die Kulturaktivistin. Die koloniale Vergangenheit dürfe nicht länger versteckt und verfälscht werden, sondern müsse sich zum Beispiel endlich in belgischen Schulbüchern wiederfinden, und zwar schonungslos.
Was wir brauchen, ist nichts weniger als eine kollektive und generationenübergreifende Erinnerungstherapie. Denken Sie an eine Familienaufstellung. Nur, dass die Familie hier ganz Belgien ist, das sich seiner kolonialen Vergangenheit stellen muss.
In dieser komplizierten und verkrampften Familie sind es bislang vor allem Menschen wie der kleine Noah, die den Anfang machen. Mit einem lauten Nein zu den verhassten Leopold-Statuen. Mehr als 80.000 Menschen haben Noahs Antrag unterschrieben. 60 Jahre nach der Unabhängigkeit des Kongo hat er sie an die belgische Regierung übergeben. Jetzt sind Politik und Gesellschaft am Zug. Und Noahs Mutter ist sehr stolz auf ihren Sohn.
Das ist schon eine gute Sache. Ich bin froh, dass er sich in seinem Alter, seiner Kultur, der Geschichte seines Landes so bewusst ist. Ich glaube, das ist eine Botschaft der Hoffnung. Wenn er mit 14 so weit denken kann, dann gibt es für niemanden einen Vorwand, das nicht auch zu tun.
Belgien und das schwere Erbe der Kolonialzeit, Alexander Göbel berichtete. Mehr zu diesem Thema können Sie auch morgen nochmal hören, wenn Sie mögen, ab 18.40 Uhr im Hintergrund, über unsere Website dlf.de oder über unsere App DLF Audiothek. Damit geht Europa heute an diesem Freitag zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.